Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Hey Marco.
Ja?
Weißt du, Leute machen sich immer Vorsätze fürs neue Jahr, oder?
Mhm.
Und wir wollen zum neuen Jahr mal gleich den Müll rausbringen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Und wir sprechen nochmal über unsere persönliche Flop 10 des Jahres 2023. Aber das ist keine klassische Flop 10. Das bedeutet, Marco, möchtest du erklären, wie unsere Regeln funktionieren?
Wie immer, jeder bringt 5 mit. Unsere großen 5 Flops des Jahres.
Ja.
Und sollte es eine Überschneidung geben, weil wir wollen es ja nicht über Reihenfolge streiten, deswegen hat jeder seinen eigenen dabei, aber es gibt natürlich Überschneidungen, dieses Jahr sogar nur eine einzige, was relativ ungewöhnlich ist.
Ja, krass. Ich
glaube, es sind viele Filme dabei, der eine deutlich schlechter fand als der andere. Für die eine Überschneidung haben wir dann eine Ehrennennung drin, weil das sind immer noch die 10 schlechtesten Filme des Jahres. Weil irgendjemand bekommt diese ehrenhafte goldene Himbeere dann doch noch am Ende reingedrückt, fürchte ich. Wir haben mindestens einen Film dabei, der uns viele Hate-Kommentare reinbringen würde, wenn wir eine Kommentarsektion hätten. Tja. Mist,
eigentlich
müsste
man... Und es gibt nur einen Film auf deiner Liste, den ich nicht gesehen habe.
Nur einen?
Ja.
Ich ahne welchen, weil der auf dem Festival lief.
Ja.
Kann das sein?
Genau.
Ich habe auch nur einen Festivalfilm drauf. Wir mussten so meiner Flop 10 immer dazu sagen... Weißt du, für sowas benutze ich halt Letterboxd. Ich stelle die Suchfilter ein, dieses Jahr Sternewertung von unten nach oben sortieren. Ah ja, das sind die schlechtesten Filme des Jahres. Jetzt ist es aber so, als Festivalgänger in dieses Jahr zum Beispiel auf dem Fantasy Filmfest, also letztes Jahr Fantasy Filmfest, da siehst du halt sehr viele Filme. Und auch sehr viele Filme von sehr kleinen Filmemachern. Und natürlich ist da viel Schrott dabei. Aber irgendwie hat es eine gute Festivalstimmung, deswegen ist es trotzdem okay. Und ehrlich gesagt will ich so einen Film jetzt nicht gegen ein paar der riesigen Filme, die wir aber für richtig scheiße halten und die auf dieser Liste sind, gegen antreten lassen. Das fühlt sich irgendwie unfair an. Als würde man auf so einen kleinen draufkloppen. Deswegen habe ich einen mittelgroßen Festivalstreifen drin, einen einzigen, der, glaube ich, sehr kompatibel ist mit dem, was sonst dieses Jahr so gelaufen ist. Aber das war's dann auch schon. Der Rest sind etwas größere Filme. Normalerweise versuche ich ja, der Scheiße aus dem Weg zu gehen, aber bei einem Festival nehme ich immer alles mit, was ich kriegen kann. Da laufe ich einmal durch den Hundepark barfuß und dann gucke ich, was hängen bleibt.
Gute Allegorie. So, dann ohne weiteres, let's do this.
Okay, wir fangen mit deiner Nummer 5 an. Das ist auch die einzige Überschneidung, die wir haben. Deswegen kommt die bei mir später vor. Bei dir ist es der 5 schlechteste, bei mir ist er deutlich weiter oben.
Ja, es war halt ein Film. Im Gegensatz zu dir hatte ich keine Erwartungen. Hab's auch in jedem Podcast gesagt, das wird nichts. Du hast gesagt, ja, aber James Mangold. Hab ich gesagt, ja, aber ich trau der Nummer nicht. Haben wir einen Podcast gemacht, surprise, surprise, du hast ihn noch mehr als ich, wahrscheinlich, weil du noch irgendwas wie Erwartungen oder Vertrauen hattest.
Mhm.
Das war bei mir schon lange verschenkt. Es ist Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ja, das ist wirklich der feuchte Furz in der Hose dieses Franchises, kann man nicht anders sagen. Das ist einfach nur traurig. Ich kann nicht fassen, dass es ist so wie... Harvey Dent gesagt hat bei The Dark Knight, you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Das sind so alle unsere Franchises. Und natürlich muss man auch auf Indie einprügeln. Und da haben wir diesen bitteren, alten Mann, der alles verloren hat. Und den langweiligsten Abenteuerfilm, den ich je gesehen habe, weil das ist halt auch die schlimmste Sünde. Der ist so fucking langweilig. Und du spürst die Runtime und Phoebe Waller-Bridge ist so sympathisch wie ein Pickel am Arsch. So, ich hasse alles an diesem Film.
Ich würde da Phoebe Waller-Bridge gar nicht rauskehren. Also sie stört nicht mehr als jede andere Nebenfigur in diesem Film stört. und jede Nebenfigur stört halt in dem Film, so wie die eigene Hauptfigur stört. Damit stören alle Figuren. Aber da müsste ich noch nicht mal Phoebe Waller-Bridge's
ich fand sie besonders. Ich fand sie besonders beschissen. Also besonders, erst recht. Es gibt da die Szene, wo ein Freund von Indy stirbt sogar und sie immer noch Witze macht und er sagt, das war mein Freund, der gestorben ist und sie, oh. Und sie ist halt die ganze Film einfach nur so eine unsympathische Arschlochfigur, die ich irgendwie mögen soll, was ich nicht tue. So, nee.
Ja, schwierig. Schwieriger Film. Wir haben ihn ja ausgiebig analysiert, deswegen ist es fast müßig, das zu wiederholen, weil man will sie wieder verdrängen. Wir haben ja, weißt du, als wir unsere Top-Liste gemacht haben, habe ich ja überraschenderweise Wonka mit reingenommen, und zwar sogar relativ spontan. Weil ich habe ja zu dir gesagt, ich saß im Kino und wusste, den gucke ich nochmal. Das wusste ich einfach. Ich wusste, den gucke ich nochmal. Das ist ein Film, den habe ich nicht zum letzten Mal in meinem Leben gesehen. Und ich saß in Indiana Jones 5 drin und dachte mehrmals, den werde ich mir nie wieder in meinem ganzen Leben anschauen. Es gibt keinen Grund, gerade nach dieser anekdotischen Nahtoderfahrung aus unserer Rewatch-Reihe zu Indiana Jones, dass ich den ersten akzeptiert hätte als den letzten Film in meinem Leben. Den ersten Indiana Jones Film als den letzten Film in meinem Leben. Und Nummer 5 und Nummer 4 sind zwei Filme, die werde ich mir nie wieder in meinem Leben anschauen, weil dafür ist Lebenszeit einfach zu kostbar.
Ja, also und ich habe jetzt so neu gewonnenen Respekt für Indiana Jones 4, obwohl ich ihn trotzdem nicht wirklich mag. Es ist bei mir genauso wie mit den Star Wars Prequels, als ich gesehen habe, was die Neues bringen. Ich so, okay, ja. Oder mit Die Hard 4. Das ist einfach der Fall und das ist traurig, dass wir diese Entwicklung haben und jetzt teilweise zurückgucken auf die Filme, die eigentlich zu unserer Zeit schlecht waren und sagen, ja, aber verglichen mit dem, was ihr danach noch anstellt, war das ja gar nicht so scheiße. Es gibt für mich trotzdem nur 3 Indiana Jones Filme und das hier ist wirklich, das ist das allerletzte. Ich möchte nichts mehr zu diesem Film sagen, wir haben alles gesagt, was man dazu sagen kann. Geh kacken.
Ja, okay, hört euch die ganze Folge dann an. Wir werden es nur wiederholen. Es ist interessant, dass auch die Meinungen da so ein bisschen auseinandergehen. Wir sind uns ja sehr einig. Es gibt diese, was ich gesehen habe, viel so eine gewisse nostalgische Verklärung durch Nostalgiebrille geguckt, wenn man den Film so bewertet, dass man irgendwie das Gefühl hat, es wäre ein versöhnlicher Abschluss für die Figuren. Dabei dreht sich ja der Film in Wirklichkeit ganz versöhnlich im Kreis zum vierten Film. So, okay, wir haben da, wo der vierte aufgehört hat. Wollt ihr mich verarschen?
Also da halt finde ich, der vierte, da bleibt zumindest Indiana Jones intakt als Figur.
Genau.
Und der fünfte nicht. Der fünfte musste es natürlich antasten und musste ihn natürlich zu einem depressiven alten Mann machen, dessen Vermächtnis Versagen ist. Und nein, ich mag das nicht, ich mochte das nicht anderswo, ich mag das hier auch nicht, da muss ich auch konsequent sein. Und selbst wenn ich das alles akzeptieren könnte, will ich einfach in einem Indiana Jones Film Abenteuer, Flair und gute Action. Rate mal, was beides einfach Kacke war, der Abenteuer, Flair und die Action. Das war beides, also dagegen ist Indiana Jones 4 besser, sorry.
Ja, definitiv. Also ich sag ja, die ersten 20 Minuten von Indiana Jones 4 wischen mit Indiana Jones 5 den Boden auf, weil dieser Esprit der Inszenierung von Steven Spielberg hier komplett fehlt.
Ja.
Also James Mangold, ich halte ihn immer noch für einen tollen Regisseur, aber sein Versuch, Spielberg zu kopieren, konnte leider nur schief gehen. Er schafft es auch nicht, ihm so eine eigene Note zu geben in der Art der Inszenierung, sondern es ist ein müder Versuch, das zu kopieren. Wenn ihr wirklich einen tollen Abenteuerfilm sehen wollt von Spielberg noch in den letzten 20 Jahren, dazu gehört er ja auch nicht, Indiana Jones 4, ich kann nur nochmal darauf verweisen, schaut einfach Tim und Struppi.
Ja,
seine Co-Produktion mit Peter Jackson. Der ist großartig. Und ironischerweise auch vieles vom Anfang des Indiana Jones 5 erinnert an eine lahme Version von Tim und Struppi. Also auch der Look, weil es auch ein sehr künstlicher Look ist, natürlich in den ersten 20 Minuten von Indiana Jones 5. Aber damit genug über den Film. Insgesamt ist trotzdem meine Liste auch geprägt von so einem gewissen Mittelmaß, das ich durchziehe, weil ich die richtig harten Flops vielleicht ausgespart habe dieses Jahr. Ich hatte halt keine Lust, barfüßig über den Hundepark zu rennen. Deswegen ist ein eigentlich ziemlich mittelmäßiger Film meine Nummer 5, weil es halt einfach gefühlt der 5 schlechteste Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Einen, den du nicht so tief reingewertet hättest, aber ich kenne deine Liebe für einen gewissen Trash von demselben Regisseur. Deswegen vielleicht mit einem diebischen Grinsen können wir trotzdem ganz kurz über Knock at the Cabin reden.
Ja, Knock at the Cabin, neuer Shyamalan-Film. Also man freut sich so oder so drauf. Manchmal freut man sich hämisch sogar auf den Quatsch, den man kriegen könnte. Für mich ist der Film meilenweit entfernt von den wirklich krass beschissenen Shyamalan-Filmen. Ich habe jetzt echt ins Podcast-Mikro gerülpst, es tut mir fürchterlich leid. Das lassen wir drin. Aber es ist auch nicht ansatzweise natürlich dran an den guten Shyamalan-Filmen. Vergisst man immer, da gibt es auch wirklich gute Filme, sowas wie Unbreakable, The Sixth Sense, ich mag ja auch Science.
Also das musst du ja alle, also das, glaubst du, was vergisst jemand, wenn man über Shyamalan redet?
Ja, aber mittlerweile...
Wir denken doch immer daran, wir tun so, als hätte er nur das gemacht. Mhm. Das ist es doch.
Knock at the Cabin war für mich so... an bestimmten Momenten war es wieder der richtige Fail Shyamalan, also so richtig, so wie Shyamalan ungewollt lustig willst du sein, ja. Aber an anderen Momenten fand ich den recht atmosphärisch und das ist vielleicht jetzt eine unpopular Opinion. Ich finde, dass das die schauspielerisch beste Performance bisher von Dave Bautista ist.
Die bisher beste?
Mhm.
Dieser Film?
Von Bautista.
Ja, aber trotzdem.
Ja, ich fand ihn super. Ich fand ihn
selbst
wirklich super.
Selbst sein Kurzfilm zu Blade Runner ist besser als das. Mhm. Selbst seine kleine Nebenrolle in Blade Runner ist besser als das.
Nee, ich fand ihn richtig super, muss ich sagen.
Hier, selbst im Holiday Special ist er besser als das. Und hat sogar noch einen Emmy dafür gekriegt. Das ist ja jetzt Quatsch.
Nee, ich
das
fand
ist doch nicht seine beste Performance. Das hier. Der, weißt du auch, wie das Kino, ich weiß nicht, ich habe ihn in der Premiere in München gesehen. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Presseverführung?
Ja.
Presseverführung? Ich saß in einem vollen Kino und alle haben gelacht, als er gesagt hat, dass er Grundschullehrer ist. Da sitzt dieser Typ, der aussieht, als hätten sie ihn gerade aus dem Knast entlassen. Und er hatte zu viel Zeit im Gym im Knast verbracht. Und sagt so, bin Grundschullehrer. Und das war nichts Ironisches dran. Das war kein Gag. Und alle haben gelacht, weil offensichtlich ist das nicht der Fall. Änder seinen scheiß Background. Das ist doch offensichtlich kein Grundschullehrer.
Wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz geil, diesen Kontrast zu sehen zwischen der Figur und dem äußeren Erscheinungsbild. Gerade bei Dave Bautista, weil der kann halt so viel mehr.
Lass uns in der Mitte treffen, er macht's gut. Also ja. Er macht nichts verkehrt. Er macht nichts falsch. Er ist der größte Sympathieträger im ganzen Film neben einem Kind.
Und dem Soundtrack. Nicht dem Score, sondern dem Soundtrack. Boogie Woogie Shoes. Also ich muss sagen, dass
das ist
ich
das Lied am Ende, ne?
Ja, auch am Anfang. Immer wenn die im Auto fahren. Ja. I wanna put on my boogie woogie shoes. Also dieses Lied habe ich danach locker einen Monat gehört, muss ich sagen. Also, das ist das eine, was der Film bei mir hinterlassen hat. Ansonsten, ja, es ist nichts Besonderes. Also, ich gebe dir jetzt nichts Besonderes.
Das Ding ist halt, bis zu einem gewissen Grad ist es ein okayer Film, fertig. Fertig. Ja. Ne? Und vielleicht sogar einer der besseren okayen Filme von Shyamalan.
Ja.
Aber das Ende, so das letzte Viertel des Films, hat mich so abgefuckt. Ich saß wirklich mit offenen Augen da und konnte nicht fassen, dass das Ende sein soll. Was für eine Art von Ende, wie wenig Aussage, dass ein Film einfach von Anfang an das macht, was er sagt, was er macht. Und das war's dann auch. Es ist auch weit weg, wir haben das ja im Podcast im Spoiler-Part besprochen, deswegen werden wir das hier nicht wiederholen. Aber hört mal in den Spoiler-Part von Knock at the Cabin zu unserer Podcast-Folge rein. Es ist interessant, wie die Vorlage, die Romanvorlage ist es, glaube ich, dieses Films mit dem Ende umgeht. Wir haben, glaube ich, eine Liste gemacht von besseren Enden für diesen Film.
Mhm.
Mir fallen beim Kacken, um mal bei deinen Allegorien zu bleiben, beim Kacken fallen mir bessere Enden für Knock at the Cabin ein, als sie M. Night Shyamalan für diesen Film eingefallen sind. Und ich mag M. Night Shyamalan, ich mag seine Art der Inszenierung. Es ist halt, er verrennt sich da. Und das deswegen habe ich gedacht, nein, Knock at the Cabin gehört in diese Liste rein. Ich packe die jetzt auf Nummer 5.
Weißt du, Marco, wenn du dich so beim Kacken befindest, ja, solltest du die Tür tatsächlich verriegeln. Sonst sieht ja irgendjemand Sachen über deine Privatsphäre, die du gar nicht möchtest, dass andere Leute sehen. Und das bringt uns zum Sponsor der heutigen Episode. NordVPN.
Euer virtuelles privates Netzwerk, mit dem es euch möglich ist, im Internet zu tun, als würdet ihr an einem anderen Land kacken gehen. Ihr könnt damit Geoblocking umgehen. Ihr könnt dann weit über 6000 Servern auf der Welt, könnt ihr euch woanders einloggen, euch in einem anderen Land aufhalten und andere Services nutzen, wie zum Beispiel, du nimmst es für Streaming her.
Mhm. Also gerade wenn ich, bei mir ist es immer umgekehrt, ich benutze es am meisten, wenn ich meine Familie im Ausland besuche und ich auf einmal merke, oh shit, meine Streaming-Problematik kickt jetzt richtig rein, weil ich kann mich gar nicht erst einloggen. Es ist ja nicht mal so, dass ich irgendwie ein Angebot dann kriege aus meinem Land. Das ist wirklich ciao.
Ich benutze es gerne, um Sachen zu gucken in anderen Ländern mit meinem Streaming-Service, die in Deutschland noch nicht da sind oder auch nie kommen werden, aus rechtlichen Gründen. Aber das ist ja egal, wenn ich zufälligerweise in den USA gerade sein sollte, mit runtergelassener Hose auf der Toilette. Und andererseits, ich spiele auch gerne Call of Duty. Ich habe mir zum Beispiel schon Call of Duty-Skins, die es nur in den USA gab, in den USA gekauft und habe die dann hier benutzt. Mhm. Wenn ihr euch für NordVPN interessieren wolltet, dann könnt ihr das gerne mal unter dem Link nordvpn.com/nordvpn und Kultur versuchen. Da gibt es einen massiven Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, inklusive der Bedrohungsschutzfunktion, die blockiert Viren, Tracker, Werbung, Phishing-Webseiten. Und wenn ihr eine Datei herunterladet, dann scannt NordVPN diese Datei schon auf Viren. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, ihr könnt es ohne Probleme testen. Ihr kriegt 4 Bonusmonate über diesen Link obendrauf, wenn ihr denn ein 2-Jahres-Paket bucht. Und wenn ihr, je nachdem, welches der verschiedenen 2-Jahres-Pakete ihr bucht, Standard, Plus oder Complete, kriegt ihr sogar bis zu 30 Euro als Amazon-Gutschein zurück für dieses 2-Jahres-Paket. Aber diesen 30 Euro Gutschein, das könnt ihr nur noch einlösen bis 9. Januar. Dieser Podcast kommt raus am 7. Januar, ist es, glaube ich. Es ist ein Sonntag. Ihr habt nur noch 2 Tage Zeit, dieses 30 Euro Amazon-Gutscheinangebot wahrzunehmen, wenn ihr das denn wollt. Das könnt ihr über unseren Link nordvpn.com/nerd-und-kultur, den findet ihr auch in den Shownotes, oder über unseren Gutscheincode nerd-und-kultur.
Und damit Werbung Ende. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Du sitzt nicht gerade auf dem Klo, sondern du willst über einen Film reden.
Ja, will ich über den reden?
Ja, du willst. Ich hätte ja nicht mal in die Liste genommen, das ist das Witzige. Ich, ganz ehrlich, ich wollte ich vorhin andeuten, normalerweise hätte ich jetzt die Kommentarsektion aufgemacht und gesagt, hier, Call to Action, sagt ihr uns doch eure 5 Flops des Jahres, inhaltlichen Flops, wohlgemerkt nicht Kinokassenflops, sondern inhaltliche Flops des Jahres, die ihr gerne so aufzählen würdet. Aber wenn ich jetzt die Kommentarsektion aufmache auf Spotify von diesem Podcast, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn man einen gewissen Film nicht so gut findet wie viele andere, da gibt es auch schon mal Todesdrohungen und sowas. Habe ich alles schon erlebt. Deswegen würde ich das, glaube ich, für diesen Podcast doch mal unterlassen und mich daran erfreuen, dass doch Podcast ein sehr einseitiges Medium ist. Wir reden, ihr hört zu oder ihr hört eben nicht zu, wenn es euch nicht gefällt. Das ist ja auch okay. Und bei diesem Film wird es vielleicht nötiger sein als bei anderen, weil einer der geschmacklichen Flops des Jahres für uns, vor allem für dich, weil er hier in dieser Top 5 ist, ist ein Film, der einer der erfolgreichsten Filme des Jahres ist, nämlich...
Ja, das ist Barbie. Ich bleib dabei. Weißt du, irgendjemand muss es ja wohl tun und dann bin ich's.
So. Du bist Kaisers neue Kleider. Du bist das Kind, das auf den nackten Kaiser zeigt und sagt, ey, Moment mal, da doch gar nichts an.
Ich weiß, dass ich aus dem Kino kam und Leute, mit denen ich das geguckt habe, gesagt haben, und, hat er dir gefallen? Ich so, nein, ich fand ihn furchtbar. Wie kann es sein? Das ist eine lockere 10 von 10 und ich...
Eine 10 von 10? Ich verstehe es einfach nicht.
Und ich... Ich gehe jetzt Burger essen. Und das war alles, was ich dazu gesagt habe. Und ich hatte scheiße Angst vor dem Review-Video. Ich meine, Anekdote, mein Video zu dem Film, den du so gerne magst, Star Wars 8 ist ja wieder draußen. Und die paar Kommentare, die mir nicht recht geben, sind nicht so, das sehe ich anders oder ich mag den Film sehr gerne. Nein, die schieben mich gleich in irgendeine politisch motivierte Ecke. Und bei Barbie ist es ähnlich. Bei Barbie ist es total ähnlich. Deswegen, ich bleib dabei.
Aber komm, so ganz kurz. Star Wars 8 und Barbie, wenn du es schon jetzt in einem Satz nennst, ne? Du hast jetzt ein paar Sätze, okay, bei Episode 8 gehört, wo dich irgendjemand in irgendeine Ecke schieben will. Ist es bei Barbie nur ein paar Sätze?
Nein, bei Barbie ist es viel schlimmer.
Das ist ein Riesenunterschied.
Es ist wirklich ein riesiger Unterschied. Und dieser Film ist meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Er ist für mich nur eine bescheuerte Zeiterscheinung. Es ist ein Film, über den wir in locker 10 Jahren zurückgucken werden und sagen, so eine Scheiße haben wir gemacht? Wirklich? Es ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Rotz. Wirklich nicht. Aber ich mach's einfach. Okay. Ich will mal bei jedem Film irgendwas Nettes sagen, obwohl bei Indie habe ich es ja nicht gemacht, deswegen. Und Barbie ist weiter oben auf der Liste, aber ich mag tatsächlich die Kostüme. Ich mag den visuellen Stil in Barbieland und dann hört alles auf, was ich an dem Film mag. Ich halte den Film für eine Message, wo ein bisschen Film dran klebt und nicht für einen Film mit einer Botschaft. Die Botschaft selbst finde ich auch inhärent, sag ich mal, fragwürdig. Finde ich ziemlich fragwürdig, weil Barbieland ist eine Utopie, wo nur die Barbies was zu sagen haben und die Kens still sein sollen. Und das ist halt klar, weil das ist halt Fantasyland. Dann kommt, nehmen die sich raus, in die echte Welt zu fahren und da haben im 21. Jahrhundert in Kalifornien Frauen überhaupt nichts zu sagen. Also überhaupt nichts. So, was ich ein bisschen überzogen finde, vielleicht ein bisschen. Ich glaube auch, dass wenn man im 21. Jahrhundert, sie wird ja angegangen vor ihrem Freund. Da haut die ja doch dieser Typ komplett auf den Arsch und sie geht in den Knast. Ich so, what? Wieso das denn? Ach so, weil alle Cops auch genauso ticken. Ah, das ist diese Art von Film. Ach so, okay. Und Patriarchat wird dargestellt wie einer Frau sagen, dass der Pater ein guter Film ist. Ich so, aha, okay. Ich habe übrigens noch nie einen Film gesehen, wo so häufig dieses Wort überhaupt erwähnt wird. Also noch nie. Noch nie. Und da ist tatsächlich ein Film, die sich mit tatsächlich der Frauenbewegung auseinandersetzen. So richtig, meiner Meinung nach, wirklich emanzipatorisch wertvolle Filme. Dazu gehört der nicht. Das ist eine groß gewordene Twitter-Bubble, wo die Punchline fehlt. Der Humor ist so antilustig.
Tu mir mal einen Gefallen, sag mal einen guten feministischen Film, damit wir diese Waagschale auch haben. Das ist so witzig, fast Comedy. Ich hab gedacht, ich mache jetzt einen Monolog. Ich habe so gerade getrunken und von der Comedy her wirkt es so wie, ja, mir fängt gleich einer ein.
Ich fand allein den Biopic zu Kennedys Frau, fand ich stärker auf emanzipatorischer Ebene. Wenn wir einen Genrefilm haben will, mochte ich diesen, wie heißt der, dieser Tennisfilm mit Emma Stone?
Battle of the Sexes.
Battle of the Sexes, den fand ich besser.
Der ist besser, auf jeden Fall, ja.
Also jeder Genrefilm aus den 80ern und 90ern mit Empowerment ist besser. Und selbst im Sci-Fi-Bereich, ich finde, Sarah Connor ist tatsächlich ein besserer feministischer Charakter. Ich finde, oh, jetzt habe ich es, Jodie Foster in Schweigen der Lämmer, sie tatsächlich in einem Arbeitsbereich arbeitet als Rookie, wo sogar inszenatorisch auf sie heruntergeguckt wird, auch weil sie eine Frau ist und sie sich da langsam hocharbeiten muss und sogar die Inszenierung das begleitet, finde ich besser. Also ganz mal abgesehen davon, dass ich den Film sowieso für ein Meisterwerk halte. Es ist ein Horrorfilm, Marco, aber es ist eine andere Frage. Und Barbie ist für mich einfach nur ein weiterer Twitter-Film. Also, oder Ex, wie man es jetzt nennt. Ich bin glücklich, dass ich dort nicht bin. Es ist wirklich, auch die innere Logik ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Verstehst du? Und wenn ich dann die innere Logik hinterfrage des Films, sagt man mir, nimm's nicht zu ernst, es ist nur Barbie. Ich so, hä, aber ihr macht doch sowas Ernstes aus dem Film und sagt, der ist so ernst. Also, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Das ist zum Beispiel.
Das ist alles, was ihr wollt.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Ding. Der Film ist in Wirklichkeit nichts und ist irgendwie alles, was ihr wollt. Genau das, was du sagst, ist meine Grunddiskussion, die ich zu allem mit dem Film habe. Wenn ich es zu ernst nehme, ja, das meint ihr doch gar nicht so. Ja, und wenn ich es, okay, dann ist das also nicht so. Nee, aber der überspitzt das ja und genauso ist es auch in der Wirklichkeit. Nee, was ist es jetzt? Ist es genauso in der Wirklichkeit oder ist es nicht genauso?
Ja, oder auch das Ding. Also in Barbieland, ja, sind die Frauen ja sind die Frauen ja über den Männern gestellt.
Ja.
Und sie sind halt auch inhärent smarter und fähiger in jeder Form. Warum kann Ken dann innerhalb von einem Nachmittag das Ganze stürzen? So, also du kannst nicht gleichzeitig superior sein und Victim sein. Das geht nicht. Das geht so krass nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist sicher nicht einig
darin. Es würde Sinn ergeben, wenn mit diesem Superior-Komplex es Probleme in der echten Welt gebe, aber echte Probleme in der echten Welt und nicht einfach sagen, ach so, da ist es genau umgekehrt. Ich so, okay. Und das Ende ist ja nicht mal versöhnlich. Das Ende ist, es geht einfach back to basic. Also es ist einfach, die Kens sind wieder doof und unbrauchbar oder wie mir Leute erklären wollten, ja, sie sind ja Kenuff und ich, ja, okay. In einer unbedeutenden Rolle im Leben, keine Ahnung. Ja, ich fand den scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand es auch komisch, dass da eine Tochter ist. Sie ist der größte Arschloch-Charakter des Films. Mhm. Also dieses kleine Mädel. Dass tatsächlich ihrem Vater Cultural Appropriation vorwirft, weil er, ich glaube, kurz was auf Spanisch sagt, dabei ist seine Frau Spanisch und seine Tochter deswegen ja auch zur Hälfte. Und es wirft er.
Das ist der letzte Gag in diesem Film. Und ich habe gedacht, das ist doch nicht euer Ernst gerade.
Das ist Spaltung der Familie aufgrund von Identitätspolitik? Nee.
Ich war wirklich schockiert, dass das der letzte Gag in dem Film ist und niemand redet darüber.
Ja, also ich weiß auch nicht. Also für mich ist das. Nee. Das sind für mich diese. Ach, nee, lass einfach sein. Ich hab da echt gelitten, ne?
Ja, ich auch an vielen Stellen. Das Ding ist, warum ich ihn gar nicht reingewählt hätte, wäre, weil ich viele Stellen aber auch mag. So jeder fünfte Gag ist ein Gag, wo ich laut gelacht habe. Und das hast du auch nicht viel in Komödien. Na, also, oder auch Ryan Goslings Version I'm Just Ken, dieser Song. Ja, der wird wahrscheinlich einen Oscar gewinnen. Und ich würde sagen, zu Recht. Ich finde, das ist catchy, das ist cool inszeniert. Das sind halt diese Momente, wo alles wie ein Saturday Night Live Sketch rüberkommt, der reinknallt. Aber er ist halt langgezogen. Es ist ein 2,5 Stunden Saturday Night Live Sketch. Und das tut diesem Sketch aber nicht gut. Der weiß nicht, wann Schluss ist. Und der Film weiß es halt auch nicht. Und in der Message bewegt das sich halt hin und her. Und ich tue mich schwer damit, im Diskurs über diese Message. Weil entweder ich nehme sie ernst oder ich nehme sie nicht ernst. Und je nachdem, mit wem du redest, wird es sich gerade hin zurechtgebogen. Das ist ein Film, der dir erzählt, dass die Welt eine Tyrannei ist, dann wird sie durch eine andere Tyrannei ersetzt und die Lösung der Probleme ist, eine neue Tyrannei zu etablieren. Und soll das jetzt eine Momentaufnahme sein oder soll das jetzt die Lösung sein? Im Film wird es mir als Lösung präsentiert, aber es könnte natürlich auch eine Momentaufnahme sein. Und wenn du dann so einfachste Diskussion, da gibt es ja dann auch keine Argumente mehr. So, ja, aber so ist doch die echte Welt. Nur umgekehrt. Ja, aber Moment mal, ich glaube, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, gab es in dieser Welt weibliche Richter.
Ja.
Es gibt mehr weibliche Staatsanwälte in Deutschland als männliche. So, also, und die werden alle, aus Staatsanwälten werden halt Richter. So, es gibt weibliche Richter. Du kannst jetzt keine Welt präsentieren, der es keine weiblichen Richter gibt und das ist die Lösung für alle Probleme.
Ich glaube, das ist etwas, was Bill Barr in seiner Show als Progressophobie bezeichnet. Weißt du, sind wir am Ende und die Spitze der zivilisatorischen Entwicklung? Nein. Können wir noch besser? Ja. Aber so zu tun, als hätten wir nichts erreicht, so zu tun, als hätten wir nicht Schritte gemacht und als wären wir mental immer noch in den 40ern, ist Nonsense, ist Progressophobie und es kommt auch von einer Generation, die meiner nach keine Ahnung hat, wie furchtbar es wirklich war, wie furchtbar es wirklich sein kann anders auf der Welt. Und ja, das ist kein Whataboutism und man kann immer besser machen und man kann sich, man sollte auch an sich arbeiten. Das ist total richtig, das ist richtig und wichtig. Aber so zu tun, so ignorieren, als hätten wir überhaupt keine Fortschritte gemacht. Das finde ich doof. Doof ist noch nett bezeichnet.
Ja, ich fürchte auch, wir würden uns noch viel zu weiter. Weißt du, wie sieht es dann von außen aus? Sieht von außen aus, da sind noch zwei Dudes, die jetzt einfach über Barbie reden, aber gar keine Ahnung. Auch das ist etwas, wie ich dafür keine Meinung zu dem Film erlaube.
Also, das ist so dumm.
Der Film will doch, was ich ihn sehe. Der ist doch nicht nur für Frauen, der ist für uns alle.
Ich dachte, das ist ein. Und das ist halt auch immer das Ding. Wenn du halt so krass in deiner eigenen Bubble sitzt, also ich habe doch das Gefühl, wenn du einen Film machst, der mit einer Thematik oder mit einer Problematik ankommt und sie ansprechen will, ja, dann soll es dem Film doch eigentlich gelingen, Leute anzusprechen und zu versöhnen, die eventuell denen das nicht so bewusst war, die das eventuell nicht so auf ihrem Schirm hatten, wie die Welt so, was es für Problematiken gibt, damit man wirklich einen Diskurs führt und damit man wirklich sich ein bisschen aufeinander zugeht und sich damit beschäftigt. Aber wenn du sagst, ich will keine Meinung davon von dir haben, weil du das falsche Geschlecht bist, ich so, ja, auf dieser banalen Ebene möchte ich dann auch nicht mit irgendjemandem diskutieren, weißt du?
Und die tun dann alles, als wäre der Film auch nur von Frauen, aber er ist auch von einem Mann geschrieben.
Absolut.
Und die Figur, die ihr alle feiert, ist Ken. Ich meine, dass dieser Film ist ein feministisches Statement. Er ist nicht nur eine Komödie, er ist ein feministisches Statement. Ja. Und wir brauchen feministische Statements. Und eines der stärksten feministischen Statements dieses Jahr soll ja Poor Things sein. Aber habt ihr Poor Things gesehen? Nein, ihr geht alle in Barbie rein. Ich weiß, Poor Things läuft in Deutschland erst ab
Den
Januar
will
oder
ich,
so.
Nehme ich auch total gerne. Den will ich sehen.
Also vom gleichen Regisseur. The Favourite ist einer meiner lieblingsfeministischen Filme der letzten Jahre. Von Greta Gerwig, die Barbie gemacht hat, finde ich Little Women einen der besten feministischen Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe.
Und sie hat auch mitgeschrieben, weil ihr Ehemann ist doch Noah Baumbach an Marriage Story.
Stimmt!
Das ist tatsächlich ein Film, der Geschlechterbeziehungen so krass untersucht. Beide Seiten und auch Ehe und Familie. Und das und beide Perspektiven werden unfassbar detailliert beleuchtet, was voll stark ist. Und der hat zwei Tour de Force Performances von Scarlett Johansson und Adam Driver. Nee, darüber redet keiner so.
Feminismus ist natürlich, Feminismus, wir sind Feministen. Ich bin für die Gleichberechtigung von Frauen.
Ich auch.
Für die absolute Gleichberechtigung. Es darf keine Ungleichberechtigung
absolut,
geben.
Absolut, absolut.
Und man muss dagegen arbeiten. Und ich glaube halt, also mein Gefühl, und das mag jetzt jeder andere Rezipient und vor allem jede andere Rezipientin anders sehen, wenn sie Barbie schauen. Ich glaube, dieser Film hilft nicht weiter, sondern verblendet er.
Ja, und er ist auch spaltend. Also er ist halt auch spaltend. Er ist gesellschaftsspaltend. Und ich denke, gibt es immer mal sowas wie ein Wake-up-Call? Gibt es auch immer mal wieder sowas wie unangenehme Wahrheiten, die ja trotzdem ausgesprochen werden müssen? Nur weil sie unangenehm, das heißt man nicht, dass es sie aussprechen sollte? Ja, absolut. Ich denke, dieser Film hat nicht nur übers Ziel geschossen, sondern er wirkt schon fast wie eine Parodie auf sich selbst. Mhm. Wenn ich da dieses kleine Kommi-Mädchen sehe, das ihren Vater zurechtweist, mit ihr ja nicht Spanisch zu reden, denke ich mir, wo ist die Punchline, wo ist der Witz? Ist das jetzt eine Parodie auf solche Leute? Nein.
Das ist ja die Frage. Macht sie sich gerade über das Mädchen selbst lustig? Was dem Film nicht gut tun würde? Oder wenn der Film das als Message meint, das ist ja noch bescheuerter.
Dann ist es ja toxisch.
Man soll
dann
keine andere Sprache sprechen in der eigenen Familie?
Ja, und abgesehen davon ist es, also ich bin halt im Zeitalter groß geworden, Melting Pot war was voll Gutes. Voneinander lernen, aufeinander zugehen und dürfte ich jetzt kein Deutsch sprechen?
Ja, so. das ist das, was der Film kurz aufwirft. Und natürlich kann man sagen, das nimmt man jetzt alles vielleicht ein bisschen zu ernst, aber je nachdem, an welcher Seite der Diskussion du bist, wird es zu ernst genommen oder nicht ernst genug genommen. Das Interessante ist halt, dass er diese Gräben aufmacht. Es ist eigentlich schon fast ein bisschen schade, weil es könnte auch nur eine lockere Komödie sein. Oder, also es könnte auch das Leben des Brian sein quasi. Und das will es ja auch hier und da sein. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es triggert in uns allen so eine ernste Erwartungshaltung und macht diese Grabenkämpfe erst auf, die, ich meine, natürlich gab es schon immer Grabenkämpfe, den Geschlechtern und so weiter, aber dieser Film macht nur so neue Kämpfe auf mit dem, was, wie habe ich es in der Überschrift gelesen, mit so einer Art von Schulhoffeminismus, mit einer sehr einfachen Idee von Feminismus, aber der Feminismus ist ja viel weiter als das gekommen und da muss ich jetzt nicht für die Frauen sprechen, sondern da könnt ihr ganze Artikel darüber lesen.
Na, nicht nur das, ich finde der Film hat auch so eine neue, moderne Message, die ich so bescheuert finde. Und zwar, du bist schon perfekt, es ist nur ein System, das dich runterdrückt. Ich so, du bist schon perfekt. So, also solltest du als Person gar nicht probieren, an dir zu arbeiten, dich weiterzuentwickeln. Nee, du bist ja ohnehin perfekt. Es gibt ein System, das dich runterdrückt und das ist alles, aber du bist inhärent perfekt. Niemand ist inhärent perfekt. Aber das ist immer so die Message. Das finde ich komplett albern.
Es muss dir nur jemand sagen und dich in den Arm nehmen. Und dann hast du eine Empowerment-Rede nach der anderen. Und ich glaube, nur Empowerment bringt niemanden weiter. Nur von Empowerment kriegen wir nicht mehr Frauen in die Arbeitswelt.
Und auf der anderen Seite gibt es doch genau häufig, wenn der Film jetzt in eine andere Richtung gehen würde, und es eine Szene gäbe, wo jemandem einfach gesagt wird, nee, du bist perfekt, wo du bist und ich nehme dich in Arm, dann ist das wieder patronizing, weißt du, und dann ist das auch toxisch. Also es ist so, es ist eine Lose-Lose-Situation und es ist halt auch eine Lose-Lose-Situation, über den Film deswegen zu reden.
Und es gibt, und darüber hängt doch eigentlich ein riesiges Damoklesschwert, über das dann niemand redet, dass es ein Spielzeug-Werbefilm ist.
Ja.
Es ist ein Spielzeug-Werbefilm, den ihr gerade verteidigt oder liebt oder nicht liebt, den wir alle hassen. Es ist ein Werbefilm. Und klar, denken wir jetzt alle, ja, aber die haben ja so metamäßig so toll Mattel auseinandergenommen. Nee, haben sie nicht. Mattel schiebt euch eine schöne Nachricht unter die Nase und ihr lasst euch davon blenden, dass da die alle als verkappte, kaputte männliche CEOs dargestellt werden. Ausgerechnet Mattel. Die hatten schon mehrere weibliche CEOs.
Das wollte ich gerade sagen. Da ist die Genderverteilung bei Mattel ist ganz anders. Also das heißt, sie mussten ein fiktives Beispiel nehmen, um sich selber augenzwinkernd aufs Korn zu nehmen, um ihre Message durchzuhauen.
Und sich am Ende trotzdem gut darzustellen. Trotzdem sagen sie dir ja auch im Film, im Endeffekt geht es doch wirklich nur um Geld und Feminismus hilft, um mehr Spielzeuge zu verkaufen. Und dann halten sie halt Puppen in die Kamera, die schon längst nicht mehr verkauft werden, weil diese ach so repräsentativen Barbie-Puppen, weißt du, zum Beispiel im Rollstuhl oder in anderen Hautfarben, die haben sie ja gar nicht so gut verkauft. Aber ihr haltet es in die Kamera als Virtue Signaling, um uns zu sagen, guck mal, wie divers Barbie ist, aber ihr verkauft gar keine diverse Barbie. Ihr habt die schon längst wieder aufgehört zu produzieren, weil sich das nicht gelohnt hat. Und das ist halt so verlogen. Das ist so verlogen.
Und ganz abseits davon weiß ich halt auch nicht, wann ich den Film ernst nehmen soll oder nicht. Jetzt mal ganz abseits von der ganzen politischen Debatte. Die haben wir jetzt, glaube ich, durchgekaut und Leute, die sauer auf uns jetzt sein möchten, werden sauer auf uns sein. Leute, die nicht auf uns sauer sein wollen, werden nicht sauer auf uns sein. Mich persönlich hat der Film jetzt nicht irgendwie offended oder angegriffen. Ich fand den einfach nur plump, ja. Aber die eigene Logik des Films, und ich rede jetzt abseits von dem politischen, die ergibt für mich noch weniger Sinn. Also in Barbieland, das ist ein Spiegel der echten Welt, wo, wenn mit Barbies etwas passiert in der echten Welt, das diesen Effekt hat, diesen Ripple-Effekt. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich eine Barbie in den Müll werfe, müsste auch die eine anfangen zu stinken. Mhm. So, also rein theoretisch, weil die ist jetzt im Müll zwischen Bananenschalen oder so. Ja? Dann müsste Barbieland ja richtig apokalyptisch aussehen. Also, wie viele Barbies werden tagtäglich in Müll geworfen, zerschnitten, zerworfen und so, das siehst du ja nirgendwo im gesamten Film. Und ich weiß, ich sollte mich damit nicht jetzt beschäftigen, aber der Film beschäftigt sich krass damit. Ich meine, das ist ja tatsächlich der Grund, warum diese, in Anführungsstrichen, Heldenreise beginnt. Barbie reist in die echte Welt, weil sie merkt, sie hat jetzt Plattfüße. Warum? Weil so mit ihr gespielt wird. Also ist das ja der Grund. Und sie ist die Einzige, die sich verändert in ganz Barbieland und mit anderen Barbies. Also ich habe eine Cousine, ich weiß, wie es bei ihrem Kinderzimmer aussah mit den Barbies. Okay, und manche davon, ja, denen hat sie selber die Haare geschnitten. Oder die sahen nicht gerade super aus.
Ja, über die Logik von dem Film brauchen wir auch nicht. Das wäre jetzt.
Ja, aber das ist halt das Ding. Und dann denke ich mir, wenn du schon ein Film bist, der sich auf die Fahne schreibt, das und das, dann sollst du ein bisschen mehr Logik haben. Aber das ist dieses Typische. Mhm. Dann auf einmal ziehst du die Clownmaske an und sagst, nein, ich will ja nur entertainen. Du projizierst da zu viel rein. Vor 2 Sekunden hast du so viel rein. Also, ja. So. Ja.
Wichtig ist die Message, wenn du das eine Geschlecht übertrumpfen willst, darf es nicht wählen. Du musst es auch noch betrügerisch daran hindern, Demokratie zu leben. Das ist die Lösung für die Probleme. Ich weiß, es ist...
Ja, und als Beispiel für unterdrückenden ein unterdrückendes Patriarchat in Barbieland wissen wir ganz genau, ist zu sagen, der Snyder Cut ist cool und der Part ist ein guter Film. Das sind Beispiele von unterdrückendem Patriarchat in Barbieland. Okay, weil es gibt auch keine Frauen, die den Paten als guten Film bezeichnen. Die wurden nur programmiert dazu. Aha. Naja.
Gut.
Wenn es den Leuten gefällt, lass ihn.
Was auch nicht gerade der Pate ist, ist meine Nummer 4. Ein Film, den du aber gucken willst, glaube ich noch, oder?
Ich wollte ihn gucken, ich habe so viel Schlechtes gehört, dass ich keinen Bock mehr hatte.
Oh, okay, dann kann ich dir sagen, du hast auch nicht viel verpasst. Es ist ein Film, der heißt Sympathy for the Devil. und macht auch den größten Fehler, den ein Film namens Sympathy for the Devil machen kann. Er hat nicht den Song Sympathy for the Devil drin.
Obwohl, der ist mittlerweile auch overkill. Der wird
overused, gebe ich zu. Ist aber mein Lieblingssong aller Zeiten. Oder nenn den Film doch nicht so. Also ich hätte wenigstens für die Credits erwartet, aber das ist nicht der Grund, keine Sorge. Die haben wahrscheinlich nicht genug Geld für die Rechte übrig gehabt, weil sie das meiste Geld in die Nase von Nicolas Cage gepustet haben. Nicolas Cage spielt hier die Hauptrolle in einer, wie soll ich sagen, der Film ist an vielen Stellen wie so ein Body-Roadtrip-Movie. Er ist Collateral in schlecht.
Oh wow, und Collateral ist einer meiner Lieblingsfilme.
Collateral ist
der beste Michael Mann-Film. Ich bleib dabei, ich finde ihn besser als Heat.
Ich glaube auch. Das hatten wir doch das Thema mal, ne? Yeah. Aber wenn ich wählen müsste zwischen Heat und Collateral, würde ich auch Collateral wählen. Ich liebe Collateral. Das ist für mich einer der allerbesten Tom Cruise-Filme überhaupt und einer der besten Michael Mann-Filme sowieso. Nee, den kann ich mir immer wieder angucken. Das hier ist dasselbe, bloß mit Nicolas Cage und Joel Kinnaman. Den ich dieses Jahr aber nicht in Silent Night noch nicht gesehen habe. Den schaue ich zum Zeitpunkt der Aufnahme heute Abend im Kino. Bin gespannt, wie der ist. Ich denke, er kann nur besser sein, ehrlich gesagt. Weil Sympathy for the Devil, das Ding ist, das ist der dritte Nicolas Cage-Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und ich hatte bisher tierisches Glück, weil ich habe Mandy gesehen. Den fand ich überraschend gut. Sehr guter Festivalfilm, weil der macht mit einem vollen Saal, das voll mitgeht, wenn er diese riesige Kettensäge in der Hand hält. Da geht der ganze Saal mit. Das ganze Festival bebt. Dafür ist dieser Film gemacht. Und richtig, richtig gut, unabhängig vom Festival, war halt Pig. Vielleicht einer seiner besten Filme.
Das ist einer der besten Cage-Filme. Und tatsächlich, ich dachte ja, dass, also ich habe den nicht gesehen, aber ich dachte, dass der so spaßig wird. Wie sowas wie Willy's Wonderland, den ich dieses Jahr nachgeholt habe, der ist vom letzten Jahr. Mhm. Und der ist echt spaßig. Der macht unfassbar viel Spaß.
Sympathy for the Devil sieht teilen so aus, als könnte er das sein. Als könnte er dieser Spaß sein. Mhm. Und deswegen ist er halt leider so ein falsches Versprechen. Es ist ein Film, der sich selbst zu ernst nimmt. Auch für die Prämisse, also dass Nicolas Cage quasi bei einem Mann ins Auto einsteigt und sie zusammen losfahren und Nicolas Cage ihn belabert. Es kriegt in Teilen so eine leichte Fight Club-Attitüde, die er aber auch nie ganz einlösen kann. Am Ende ist er geradezu verwirrend blöd konstruiert. Also wenn du wirklich drüber nachdenkst, es ergibt keinen Sinn, was das Ergebnis dieses Films ist. War für mich auch deswegen in Teilen schwer zu ertragen. Durch eine sehr lange Diner-Szene wirkt es auch so ein bisschen wie die gute Sandman-Episode, die wir hatten in der Sandman-Serie. Du erinnerst dich vielleicht im Diner. Yeah. All diese Sachen stecken drin. Ich verbuche das zwar immer noch als, okay, du hast drei Nicolas Cage-Filme auf dem Festival gesehen und einer davon war jetzt halt ein Stinker. Das war ja statistisch das Minimum, was passieren musste. Dann ist das halt passiert. Aber er hat sich damit einen Platz auf meiner Liste erkämpft, auf einer Höhe mit deiner Barbie.
Ja, und bei mir geht's kontrovers weiter.
Ja, das ist jetzt die andere Richtung kontrovers. Ein Film, den ich zwar nicht gesehen habe, ich habe ihn zu Hause liegen als Blu-ray, ich muss mir den noch angucken. Ich glaube aber, ich bin der festen Überzeugung, dass ich ihn viel, viel, viel besser finden werde als du, weil ich schon die Trailer sehr, sehr, sehr mochte.
Ja, ich mochte die Trailer auch.
Was? Du lügst. Du hast mir geschrieben, dass du, ich weiß ja nicht, ich bin skeptisch, bla bla bla. Ja, ich fand den Trailer nicht so schlecht, aber ich habe die Trailer nicht überzeugt.
Doch, der erste schon. Ja? Der erste schon, ja. Der erste hat mich wirklich überzeugt. Riesenfan der Lore. Tatsächlich lese ich gerade aktuell ein Comic von Kevin Eastman, dem Schöpfer der Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. The Last Ronin empfehle ich jedem da draußen zu lesen. Hat auch mega gute Kritiken bekommen. Ich weiß, hast du davon gehört?
Ja, ich kenne die Story. Das wird als Videospiel verarbeitet, ne?
Saugeil.
Oder?
Saugeil. Und ich habe mich auf Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem gefreut, in erster Linie wegen dem Animationsstil, weil das hatte sowas Spider-Verse-mäßiges. Und wenn ihr unser Top 10 Video-Podcast unsere Sendung eingeschaltet habt, wisst ihr, dass Marco und ich Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse wirklich lieben. Mutant Mayhem ist für mich leider überhaupt nichts. Das war für mich Franchise-Vandalismus. Ich kann es nicht anders sagen. Es sah halt wirklich super aus, das gebe ich dem Film. Das ist der eine Punkt, den er verdient. Aber was sie aus den Charakteren gemacht haben und auch diesen extrem infantilen Humor, okay, es ist halt eher ein Kinderfilm, verstehe ich, aber ich bin jemand, der meine Turtles auch ein bisschen mehr ernst sehen will. Also klar, die Turtles haben Humor, aber dass du jegliches Gewicht rausnimmst, finde ich doof. Ich finde, was sie aus Meister Splinter machen, scheiße. Ich finde, sie haben gelogen, weil sie so ein Aufgebot hatten von einem Starcast, was Bullshit ist, weil die meisten davon haben 3 Sätze oder so. Mhm. Also und dafür haben sie so viele Charaktere, sogar obskure Charaktere aus dem Turtles Lore drin. Und die haben alle die gleiche Backstory. Alle. Weißt du noch, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weißt du noch, als Spider-Man Homecoming in die Kinos kam und es hieß, wir werden The Vulture haben, Shocker und den Tinkerer. Mhm. Und es gab sogar so ein richtig cooles Shocker-Bild mit seinen Klamotten. Ich so, oh, das sieht ja richtig geil aus. Ja, Vulture war im Film, also die anderen beiden waren doch austauschbarer Quatsch, oder?
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, du hast 20 Mal austauschbaren Quatsch. So, und das ist dieser Film.
Ich ahne, was du meinst, aber ja. Auch in den Trailern kommt mir das anders rüber.
Nee, und
es sind schon Cameos, ist mir klar, es sind elaborierte Cameos, aber ich habe da schon ein bisschen Lust drauf, ehrlich gesagt.
Was sie aus Meister Splinter gemacht haben, finde ich eine Frechheit. Auch aus den Turtles sind gar keine Ninjas, die gucken einfach nur iPhone-Do-It-Yourself-Videos und deswegen können die kämpfen. Ich so, ah, das ist so eine Scheiße. Und all das hätte ich verziehen, wenn die Charaktereigenschaften der 4 Turtles gleich gewesen wären. Und der Einzige, der ein bisschen dran ist, ist Leo, weil er der Anführer ist. Mhm. Ralph, es gibt eine Szene am Ende des Films, kein Spoiler, aber da sagen sie ihm, Ralph, use your rage. Und ich so, welche Rage? Dieser Typ hat keine Rage-Probleme, den ganzen Film über nicht. Nicht einmal wurde uns gezeigt. Also in den anderen Filmen ist das so das Issue von Ralph. Mhm. Mikey ist nicht der Witzel, das ist hier eher Donnie. Ich so, okay. Ich fand das kacke. Ich liebe wahrscheinlich die Turtles zu sehr, als dass ich sehen will, wie sie, ich habe in meinem Flop 10 Video gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre und Leatherface hat gerade sein neuestes Opfer gehabt und trägt sein Gesicht. Und das Gesicht ist ein Turtle. Und das heißt, ich weiß, was es sein soll, aber unter der Maske ist es was echt Hässliches. Und das ist für mich dieser Film.
Ich werde dich mit meiner Meinung konfrontieren, wenn ich ihn selber danach geholt habe. Ich kann nur sagen, dass ich den Stil mag und dass ich bisher Seth Rogen Comic-Adaptionen sehr feiere. Ob es jetzt Invincible ist oder The Boys oder das und ich glaube sogar noch einige mehr. Also für mich hat er bisher ein goldenes Händchen bewiesen und du bist ja auch eher so ein Ausreißer, aber ich meine, das ist legitim. Du bist halt Hardcore Ninja Turtles Fan.
Mega.
Und vieles davon geht dir einfach zu sehr gegen den Lore. Macht zu sehr an Episode 8 für dich.
Ja, kann man so ein bisschen vergleichen. Ja, also er ist recht, also.
Ja. Das deckt sich auch ein bisschen mit meiner Nummer 3, aber über die haben wir schon ausgiebig gesprochen. Das ist nämlich Indiana Jones and the Dial of Destiny. Der ist bei mir auf 3 gelandet. Ich habe nur 2 Filme, die mich mehr geärgert haben dieses Jahr als Indiana Jones the Dial of Destiny. Aber genauso wenig, wie ich mir diesen Film jemals nochmal angucken werde, genauso wenig habe ich jetzt Lust, nochmal über diesen Film zu reden. Deswegen gehen wir direkt über zu einer Ehrennennung, die von dir kommt, die in diese Liste deiner Meinung nach gehört. Ist auch ein Film, den ich dieses Jahr sehr geschwänzt habe.
Ja, also es ist ja anscheinend der finanziell erfolgreichste Blumhouse-Film aller Zeiten. Und das ist Five Nights at Freddy's. Und Five Nights at Freddy's, ich muss dazu sagen, wenn es um Games geht, stehe ich ja häufig auf dem Schlauch, das weißt du ja auch. Und dieses Jahr haben mich zig Leute angesprochen, was hältst du von Five Nights at Freddy's und den Postern und den Trailern? Ich so, was zur Hölle ist Five Nights at Freddy's? Das ist so krass, dass selbst Leute hier, Laura und Lena aus dem Sales-Bereich, die kannten Five Nights at Freddy. Ich kenne das nicht.
Ich kenne das Spiel auch nicht, ehrlich gesagt.
Nee, die haben mich auch darauf angesprochen. Sie so,
das wusste, dass eine Umsetzung kommt. Ich kannte den Trailer und so, aber.
Ja, die meinten, das kennt man doch. Und ich so, ich kenne das echt nicht. Also ich habe keine Ahnung davon. Habe ich mich ein bisschen minimal damit vertraut gemacht, was so die Prämisse ist. Das klang eigentlich ganz spaßig so. Du bist Nachtwächter und arbeitest halt mit Überwachungskameras und nachts werden dann diese Animatronics in so einem Funpark wach. Und du musst es irgendwie schaffen zu überleben. Und erneut, Willy's Wonderland ist ein Film, der diese Prämisse wundervoll umgesetzt hat. Vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren. Mhm. Mit Nicolas Cage. Empfehle ich jedem. Mhm. Der hat sogar so eine Videospiel-Trash-Ästhetik. Und fast sowas wie Fatalities. dieser Film war langweilig und das ist die schlimmste Sünde für mich in einem Horrorfilm. Er war langweilig. Er hatte so ein Drama, so ein Charakterdrama, was keine Sau gejuckt hat. Er war blutlos, er war grusellos. Die einzigen Gruselmomente waren bedingt ein paar Jumpscares, die du eine Meile hast wegkommen lassen. Ich mochte eine Performance, und zwar von Matthew Lillard, weil der eh immer in einem anderen Film ist als jeder andere Mensch. Also Matthew Lillard ist eh immer crazy und ich mag den Typen. Ich habe den halt auch geliebt im ersten Scream. Aber der Film ist scheiße. Und der kommt einem halt auch vor wie 2,5 Stunden. Das ist unfassbar. Das ist auch der einzige Film, an den ich mich dran erinnern kann, wo wir ungelogen, ich glaube, wir waren aus dem Büro 12 Leute drin. 12 Leute. Und alle 12, Fans, Nicht-Fans, alle haben gesagt, boah, ist kacke. Also, ich habe selbst selten so eine Harmonie in Ablehnung für einen Film erlebt, wie für Five Nights at Freddy's. Ja.
Okay. Ich habe eine ähnliche Ablehnung gegenüber einem Film erlebt dieses Jahr. Das ist deine Nummer 2. Den habe ich auch ausgespart, sonst hätte ich ihn 100% auch auf der Liste. Ich habe ja beim zweiten Teil mittendrin aufgehört, mir diese Reihe zu geben und seitdem nicht wieder angefangen. Auch wenn mir viele sagen, unter anderem du, ich soll den zweiten bitte endlich mal nachholen.
Zweites super.
Nichts, was ich vom zweiten gesehen habe, konnte das bisher für mich bestätigen.
Zweiter ist super.
Aber die Probleme, die ein gewisser Expendables 4 mit sich bringt, auf deiner Nummer 2, die sind ja gravierend. Ein Film, der 100 Millionen gekostet hat, angeblich,
mit unfertigen Director. 200 Millionen.
200 gekostet. Millionen?
Ja, der ist scheiße teuer.
80
Millionen. Sieht aus wie Rotz. Also ich habe noch nie ein Film gesehen mit einem derartigen Budget. Ja, wow. Nee, Quatsch, das Budget war gar nicht so. Oh nee, ich bin bei Expendables 1, Entschuldigung.
Der hat 200 Millionen gekostet.
Ja, Expendables hat 200 Millionen gekostet mit Marketingkosten. Und sieht aus wie Dreck. Sieht aus wie eine TV-Produktion. Gleichzeitig ist der Film auch eine Mogelpackung. Weil in jedem Trailer und auf jedem Poster siehst du Statham und Stallone.
Also 100 Millionen hat der vierte gekostet, geschätzt. Ohne Marketing. 100 Millionen, laut IMDb. Hatte ich doch richtig
im Kopf. Ja, aber dann kommt doch Marketing drauf.
Ja, aber das weiß ich nicht, wie hoch das Marketing wirklich war. Also man sagt bei großen Blockbustern das Doppelte grob. Aber ob das bei dem der Fall war, wage ich jetzt zu bezweifeln, dass die nochmal 100 Millionen draufgepackt haben.
Nee, hier steht auf jeden Fall Statham und Stallone. Das ist so, Stallone ist zweiter Name. Bisher war er mal erster und Statham war zweiter. Stallone hat eine Screentime von 5 Minuten.
Ja, ich muss dazu sagen, es ist ein Wunder, dass er überhaupt dabei ist, weil in der Vorproduktion hatte er sich zerstritten mit dem Produzenten und war eigentlich raus. Und dann ist er quasi nachträglich gekommen und hat Cameos abgedreht, so wie ich das verstanden habe.
Ja, also das ist absoluter Dreck. Das ist und der Film spielt auch fast komplett auf dem Boot mit schlechtem Greenscreen. Die neuen Expendables-Charaktere sind Mist. Also 50 Cent ist wirklich schauspielerisch genauso stark wie in seinen Musikvideos. Megan Fox ist tatsächlich etwas, was in diesem Film passiert ist. Andy Garcia, ich kann nicht fassen, dass der hier dabei ist und unfassbar schlecht ist. Und dann hast du halt solche Größen wie Tony Jaa, ne? Und der kann ja was. Also der kann ja gerade actionmäßig und Martial Arts mäßig eine Menge. Und dann ist das so ein Schnittgewitter. Und dafür, dass sie so geflext haben, es wird wieder R-rated nach Teil 3, kannst du so krass erkennen, dass das R-rated CGI-Blut ist, das nachträglich ein bisschen reingebracht wurde, so, das hat nichts geändert.
Aber seit dem ersten Film, muss man dazu sagen. In dem Fall seit
Aber der erste Film hat zumindest diese geile Szene am Anfang, wo Dolph Lundgren den einen Typen komplett zerballert und da einfach nur ein halber Körper stehen bleibt. Mhm. Teil 2 ist so ein herrlicher Guilty Pleasure von mir. Ist einer der besten Guilty Pleasure ever. Also es ist einfach, es gibt eine Szene, wo Bruce Willis, Stallone und Arnie alles kaputt schießen und Chuck Norris im Gottmodus rumläuft. Das ist mega. Hier hast du nicht mal mehr diese Größen. Weißt du, ich meine, das Franchise lebt davon, alte Säcke aus den 80s nochmal krass zu machen. Es sind keine alten Säcke. So, außer Lundgren und hier Toni Couture. Die haben ja eh nichts zu tun. Heißt jetzt Toni Couture? Ich sage immer, das ist Randy Couture. So. Und und ja, es ist alles Mist. Es ist ein Straight-to-DVD Jason Statham Billow-Film. Das ist es wirklich. Ja.
Meine Nummer zwei wäre das eigentlich auf dem Papier. Based on a true story. Straight-to-DVD eigentlich. Ist er aber nicht. Und war in den USA ein unglaublicher Überraschungshit. Und ich hatte mich irre drauf gefreut, seit ich das erste Teaser-Poster gesehen habe, seit ich von der Geschichte gelesen habe, die sie da verfilmen, als ich gesehen habe, wer alles dabei ist. Und dann sehe ich den Film und bin schwer enttäuscht. Also ich kann mich nicht entsinnen, bei dem Film einmal gelacht zu haben. Es ist Cocaine Bear.
Krass.
Ich fand
den gar nicht so scheiße.
Ich habe wirklich nicht gelacht, gar nicht. Also ich wüsste nicht mal, nee, wirklich nicht. Ich fand, der hat sich auch gezogen, der hat sich auch angefühlt, als würden Leute nur im Wald rumlaufen. Das sind ja auch die Hälfte aller Dialoge. Leute laufen durch den Wald und haben dabei einen Dialog. Der Rest soll so ein bisschen Screwball-Comedy-Wannabe-Tarantino sein. Gangster haben Dialoge miteinander und kommen halt in verzwickte Situationen durch reinen Zufall. Und ist halt wirklich bei mir nichts hängen geblieben. Ich meine, der hat da viel besser gefallen, oder?
Viel besser ist hart. Also er wäre bei mir nicht auf der Flop-Liste, natürlich auch nicht auf der Top-Liste.
Aha.
Ich fand tatsächlich, ich fand tatsächlich Alden Ehrenreich spaßig im Film.
Er hat halt ein comedic Talent, auf jeden Fall. Ich fand aber diese Rolle halt völlig egal.
Ja.
Ey, er ein Hail Caesar, ne? Er alleine macht diesen Film
sehr schön. Ja.
Das ist Hail Caesar von den Coen-Brüdern. Das ist halt.
Ja, absolut. Ich fand Dingsbums hier. Es gibt eine Szene, die sieht man auch im Trailer, die hat Spaß gemacht, und das ist, wo der Bär einem Dingsbums, einem Krankenwagen hinterher rennt.
Das ist die eine Szene, die über die jetzt jeder redet, die dafür gesehen hat. Yeah. Das ist die eine gute Szene, einigermaßen, die schon im Trailer zu sehen ist.
Und wo die Kids im Wald Zucker finden, fand ich auch ganz nett. Aber ansonsten war das halt, ja, es war kein guter Film. Also ich habe mir auch mehr erhofft. Also so richtig guter Trash war es nicht. Und ich gebe dir auch recht, er hat wahnsinnige Pacing-Probleme. Der zieht sich viel zu lang dafür, dass es das ist, was es ist.
Und dadurch, dass wir keine Pacing-Probleme haben, überspringen wir jetzt auch alles weitere zu Cocaine Bear. Besser als das Poster wird dieser Film sowieso nicht. Deswegen deine Nummer 1, ein Film, den die Welt vielleicht auch lieber ausgelassen hätte, glaube ich. Oder was glaubst du?
Also es war wirklich die Krone. Das war wirklich das beschissenste Kinoerlebnis des Jahres. David Gordon Green hat es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, alte Horror-Franchises zurückzubringen. Er hatte so meinen Benefit of the Doubt mit dem 2018er Halloween-Film, den ich ziemlich cool fand. Ich bin einer der wenigen, die selbst Kills was abgewinnen konnten und bei Ends gesagt hat, das reicht. Also Ends ist wirklich Dreck. Dreck. Und jetzt sagt er, dass er Exorzist zurückbringen will. Ein fucking Meisterwerk. Das ist wie es ist. Der erste Exorzist ist ein Horror-Meisterwerk. Und das ist ein Legacy-Sequel und so ähnlich wie häufig im Horrorbereich ignoriert es dann alle anderen Sequels außer das Original. Und sieht man im Trailer natürlich Ellen Burstyn. Okay, man bringt sie zurück und die gute Dame ist ja mittlerweile auch schon 91 Jahre alt. Meine Güte. Und der Ansatz ist, diesmal haben wir nicht ein besessenes Mädchen, sondern gib dir das, zwei.
Das ist doppelt so viel.
Ja.
Doppelter Horror.
Und das ist der mit Abstand langweiligste Film des Jahres. Ich bin wirklich 10 Tode gestorben da. Ich konnte es nicht fassen. Ich so, wann fängt denn eigentlich dieser, es war so ähnlich wie bei Halloween Ends, wo ich mich gefragt habe, wann fängt denn eigentlich der Film an? Weil Halloween Ends dauert es ja wirklich eine Stunde, bis du Michael Myers siehst. Ne? Also wirklich. Und selbst dann macht er erstmal nichts. Er macht wirklich den Luke Skywalker, nur dass er Michael Myers ist. Also er ist allein in der Kanalisation und bemitleidet sich. Du bist Michael Myers, du Opfer. Und dieser Film ist so grusellos. ist so langatmig. Und dann gibt es eine Szene, da dachte ich, ich sehe gerade die Avengers der Kirche. Und das war wirklich lustig. Und der Grund, weshalb wir hier sind, der tatsächliche Exorzismus, ich glaube, der dauert 10 Minuten. Und dann war es das auch schon wieder. Und Alan Burstyn, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Glaubst du, dass ihr Auftritt Sinn ergibt, ihrem Charakter etwas Neues gibt, sie gut groovt mit den neuen Figuren? Oder glaubst du, dass es eigentlich nur ein glorifiziertes Cameo ist, wo sie drin ist, um zu sagen, oh, Alan Burstyn ist auch in diesem Film?
Kann ich einen Telefonjoker benutzen?
Bitte.
Okay, I take Wild Step in the Dark. Ich sag die zweite.
Das ist richtig.
Ja, wirklich.
Sie ist wirklich hier, nur um hier zu sein. Also, ich habe von all diesen Legacy-Sequels lange nicht mehr gesehen, wie unnötig es ist, jemanden zurückzubringen, nur um ihn zurückzubringen und dann noch die Frechheit besitzen, das in die Trailer zu packen und dort diese Transitions zu haben vom originalen Film zu jetzt zur alten Frau.
Lass mich aber kurz dagegen halten. Hast du das nicht gerade erst bei deiner Nummer 2 gesehen, bei Expendables 4?
Auch wieder wahr, aber das ist ja kein Legacy-Sequel. Okay, Expendables 4 ist ja kein richtiges Legacy-Sequel. Ja. Das ist so ein Klassiker, wieder aufwärmen und es ist Dreck. Und ich kann es nicht fassen, dass wir davon jetzt noch mehr Filme kriegen. So allmählich glaube ich, David Gordon Green sollte wirklich aufhören mit Horror, weil es eigentlich horrorhafte ist, wie krass er dir deine Zeit klauen kann. Also ich bin wirklich... Das habe ich schon häufiger erwähnt, das ist die einzige Pressevorführung, wo ich mich aktiv dran erinnern kann, kurz aufs Klo gegangen zu sein, um auf die Uhr zu gucken. Und ich konnte nicht fassen, wie hart beschissen der Film ist. Also ich konnte es wirklich nicht fassen, wie hart beschissen der Film ist. Er hat mich richtig beschäftigt danach. Ich so, diese Zeit kriegst du nie zurück.
Das ist eine echt gute Überleitung zu meiner Nummer 1. So ging es mir ja auch. Es ist immer mein Abstand meine Nummer 1. Also bis jetzt habe ich alle Filme so, also wenn ich so drauf gucke... Ich habe 5 Filme für dich heute mitgebracht. Und 4 davon, ja Gott, was soll's, guckst du nie wieder, scheiß drauf. Aber mein 5. und damit mein Platz Nummer 1 ist halt ein Film, der, bei dem ich wirklich gespürt habe, wie mir die Zeit, die Lebenszeit geklaut wird, den ich natürlich auch nie wieder sehen will, der aber noch ein weiteres Malus hat, der meiner Meinung nach nämlich der schlechteste Film im Marvel Cinematic Universe ist. Ironischerweise in einem Jahr, in dem wir auch Guardians of the Galaxy Volume 3 gekriegt haben, der ja für uns beide einer der besten Filme im Marvel Cinematic Universe ist. Ich rede natürlich von Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ich finde den unglaublich scheiße. Und es hat mich wochenlang nicht losgelassen. Alles daran. Ich habe mich wochenlang über MODOK lustig gemacht und diesen MODOK Monday gestartet und verschiedenste Gesichter, unter anderem deins.
Ich fand Sebastian ziemlich witzig.
Sebastian auch auf Instagram gepackt. Ich habe einfach eure Gesichter in dieses hässliche MODOK-Bild gepackt. Ihr seht alle besser aus. Übrigens mein Gesicht auch. Wir sehen alle besser aus als MODOK in diesem Film. Ich konnte es nicht fassen, was dieser Film ist, für was dieser Film steht, wie er bei mir ankommt. Ich finde ihn unerträglich. Ein Machwerk im MCU. Ich fand's noch lustiger, dass es immer noch Leute gab, die das verteidigt haben, mir gesagt haben, wie toll das ist. Und das ist doch gar nicht so schlimm, wie ich tue. Und ich habe doch Unrecht und bla. Und dabei hat er die 2 schlechtesten gesammelten Bewertungen aller MCU-Filme. Es sind 33 Filme, glaube ich. Das ist der zweitschlechtesten bewertete. Ich glaube, der am schlechtesten bewertete war Thor 2. Und den finde ich deutlich besser, ehrlich gesagt, weil den finde ich gar nicht so schlimm, wie viele tun. Der hat ja wenigstens gute Loki-Szenen oder irgendwas, weißt du? Aber der hier hat ja gar nichts, was irgendwie rewatchable ist. Und der kommt jetzt ironischerweise zu einer Zeit raus, das macht ihn ja unfreiwillig lustiger, als er sowieso schon ist. Wir nehmen diesen Podcast an, ich meine, ihr hört ihn jetzt, das ist das Flop 10, ihr hört das ja eine Woche nach dem neuen Jahr. Wir sprechen gerade an dem Mittag, an dem veröffentlicht wurde, dass Jonathan Majors verurteilt erstmal. Strafmaß kommt noch, wegen häuslicher Gewalt, etwas, was wir bei Loki ja schon prediktet haben, dass es ihn da hart erwischen wird und dass Marvel ihn auch entsprechend natürlich dann absägen wird. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Und jetzt wird, könnte man ja unfreiwillig lustig sogar. Weil er sich halt so sehr darin sicher ist, dass sie mit Kang den nächsten bösen großen Baddie gefunden haben, der ja sogar noch schauspielerisch zumindest einer der großen Lichtblicke in dem Film ist, bis diese Mid-Credit-Scene kommt. War es Mid-Credit-Scene oder war es kurz vorm Ende? Es war Mid-Credit, glaube ich.
Ich glaube, ich weiß nicht, was zuerst kam, die Szene aus Loki oder die andere Szene?
Loki war ganz zum Schluss.
Okay.
Das weiß ich noch. Dann war es die Mid-Credit-Scene. Die Mid-Credit-Scene ist, dass er da lachend in dieser Arena sitzt mit seinen abertausenden Varianten, was einfach frech aus Rick and Morty übrigens geklaut ist. Aber sie stehen halt da und lachen sich ins Fäustchen. Und ich finde auch, bis dahin hat er eigentlich ganz gut gespielt, wenigstens. Und dann kommt diese Szene und er overactet einfach jede einzelne dieser über 1000 Rollen so krass. Das war so unfreiwillig komisch. Ich fand das so albern, wie die da saßen und gejubelt haben vor bezeichnenderweise dem schlechtesten Greenscreen, den ich seit der Wetterkarte gesehen habe. So, also das ist der Film für mich. Und er hätte nicht auf einer besseren Note enden können, mit dem kleinen Ausblick, dass es eine gewisse Serie, nämlich Loki in der zweiten Staffel, auch mit Jonathan Majors, wesentlich besser macht, als es Quantumania mit Jonathan Majors gemacht hat. Am Ende zumindest. Traurig. Ich fand's traurig, aber du fand's nicht so schlimm. Warum findest du es nicht so schlimm?
Ich fand, der Film, der war der Inbegriff von Marvel-Content. Ich hatte damit nicht so die Probleme, er war extrem hässlich. Es war ja wirklich, also es war echt ein hässlicher Film.
Da fängt schon an, ja.
Ich fand, ansonsten war das so ein Saturday-Morning-Cartoon.
Ja.
Und das ist es. Also, das ist so einmal rein, ein bisschen wirklich wortwörtlich beschallen lassen und fertig. Das ist jetzt kein, ich fand den besser als viele andere, weil ich da irgendwie so einen gewissen Trash-Spaß-Faktor gesehen habe, aber ich verstehe jeden, der damit überhaupt nichts anfangen kann, muss ich sagen. Ich verstehe das wirklich. Für mich war das jetzt nicht ganz so eine Farce wie The Marvels oder Thor 4. Die waren für mich, das war mir zu bescheuert. So, aber dieses Jahr tatsächlich kein MCU-Film auf meiner Flop-Liste. Ich habe einfach so viel Scheiße gesehen davon. Da gab es Sachen, die echt beschissener waren.
Ja, aber du fandst The Marvels schlechter als Quantumania.
Ja, echt? Ja, also das war.
Überhaupt nicht.
Ich fand den ja. Also, ich hab gelacht. Also, ich muss sagen, der hat mich unterhalten. Aber auf so eine richtig stupide Art und Weise. Also, die Szene, wo die da singen, die Szene mit den Kätzchen, da dachte ich mir auch so, was passiert hier?
Ja, aber deswegen ist er doch wahrscheinlich besser für dich, weil du gelacht hast, wenigstens auf eine stupide Weise.
Ja, aber das ist ja.
Wo habe ich denn gelacht bei Quantumania? Hast du echt gelacht bei Quantumania? Bei was denn? Was für ein Gag?
Über MODOK.
Ja, okay. Stop being a dick, ne?
Ja, es war halt so dumm. Aber naja. Wie gesagt, ich verstehe, dass du den nicht magst. Ich finde den, wie gesagt, jetzt nicht super scheiße. Ich finde den jetzt auch nicht super gut. Ich finde, der ist, so hat Vision das mal gesagt.
Ja, ja. Das ist der Unterschied zu einem Film wie, welcher Film hat, tut mir nicht weh, über den wir letztes Mal geredet haben, hier, Rebel Moon.
Rebel Moon?
Rebel Moon tut ja nicht weh. Rebel Moon tut niemandem weh. Der ist einfach da und ist halt kein super Film. Aber Quantumania ist halt Teil eines riesigen Marvel Cinematic Universe und es ist halt so ein neuer Rock-Bottom-Tiefpunkt, den ich nie erwartet hätte. So, dafür fand ich die anderen Ant-Man-Filme zu okay. Für das. Na, dafür mag ich die Darsteller zu sehr. Dafür mag ich vielleicht das Potenzial, das ein Quantum-Welt hat, zu sehr. Aber das ist so Rock-Bottom. Also ich meine, ich fand ja Eternals bis dahin am schlechtesten. Aber vor allem, weil Eternals langweilig war. Quantumania ist halt ein Film, der einfach nur schlecht gemacht ist, von vorne bis hinten.
Eternals habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen, seitdem ich ihn im Kino gesehen habe.
Ja, ich habe zwar manchmal Einschlafprobleme, aber nicht so krasse Einschlafprobleme, dass ich mir den nochmal angucke. so weit bin ich noch nicht. Aber das ist ein Film, den sollte man eigentlich, allein deswegen braucht jedes Schlaflabor ein Disney Plus Abo. Nur mal, um zu gucken, ob man die Leute damit schneller einschläfern kann. Also Quantumania ist absoluter Tiefpunkt, auch völlig bedeutungslos fürs MCU. Nicht nur wegen Jonathan Majors Verurteilung, sondern weil der Film als Aussage am Ende hat, ey, guck mal, es gibt Multiversum, es gibt mehr als einen Kang. Das ist die Aussage am Ende des Films. Und stop being a dick. Ja, wäre eine gute Möglichkeit. Und bevor wir zu sehr dick sind, sollten wir aufhören, über Filme zu reden heute. Zumindest über die Filme, die wir nicht reden wollen.
Müll ist offiziell rausgebracht.
Ja, denkt immer dran. Stop being a dick. It's never too late to stop being a dick.